Schönen Abend, liebe Puls 4 und Puls 24 Zuseher. Willkommen zu einem Beide-Seiten-Spezial.
Auf beiden Sendern und natürlich auf Join. Bundeskanzler Karl Nehammer ist im Exklusivinterview bei Puls 24 Infochefin Corinna Milborn. Und was er dort gesagt hat, das ist durchaus überraschend.
Nehammer kann nämlich der US-Präsidentschaft des verurteilten Sexualstraftäters Donald Trump durchaus etwas Positives abgewinnen. Aber hören Sie selbst.
Mein Eindruck war auf jeden Fall, dass er sehr emotional, im positiven Sinne finde ich, daran denkt, den Krieg zu beenden.
Die ausführliche Begründung von Nehammer und natürlich der Stand der Koalitionsgespräche aktuell zu sehen, jetzt bei Beide Seiten mit Milborn.
Ich begrüße jetzt Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Grüß Gott.
Beginnen wir in der Steiermark, bevor wir dann zu den USA kommen. Sie haben ja gestern mit Trump telefoniert. Aber beginnen wir mit den Wahlen in der Steiermark. 35% für die FPÖ, minus 10 Prozentpunkte für die ÖVP, ähnlich schon wie bei der Nationalratswahl. Was ist denn Ihr Schluss aus diesem doch desaströsen Ergebnis für Ihre Partei?
Wir sehen, dass gerade jetzt die Zeiten nach wie vor auch hart sind, die Menschen Angst haben. Es beginnt mit der Pandemie und endet beim Russland-Ukraine-Krieg, der auch wiederum für Energiekosten gesorgt hat, Inflation und damit die Ängste der Menschen natürlich auch noch verstärkt. Und das sind immer Zeiten, wo Regierende auch dafür verantwortlich gemacht werden und damit auch ein Stück weit sich das Wahlergebnis erklären lässt. Und was, glaube ich, dennoch auch wichtig ist, und das war vor allem bei der Nationalratswahl sichtbar, es darf kein Weiter wie bisher geben. Wir müssen aus diesen Ergebnissen lernen. Wir müssen sehen und erkennen, dass die Menschen viel stärker noch als bisher Maßnahmen der Politik auch tatsächlich spüren müssen und auch sehen, dass tatsächlich auch etwas sich verändert.
Jetzt hat Christopher Drechsel, der Spitzenkandidat in der Steiermark und Landeshauptmann, hat das ganz anders gesehen. Der hat gesagt, der Bundespräsident ist erstens schuld, weil er den Regierungsbildungsauftrag nicht Kickl, sondern Ihnen gegeben hat und Sie auch, weil Sie ihn gleich angenommen haben. Haben Sie mit ihm da schon drüber geredet?
Also der Landeshauptmann Christopher Drechsel hat ja auch gestern klargestellt, wie er es sieht. Und der Sonntag ist natürlich anders zu bewerten, der war sehr emotional. Das muss man auch nachvollziehen können und verstehen aus meiner Sicht. Und er hat gestern klar dazu Stellung genommen zu dem Ergebnis und damit auch aus meiner Sicht sich ausreichend erklärt.
Aber war das nach diesem Sonntag jetzt, wenn Sie nochmal drüber nachdenken, doch ein Fehler, mit der FPÖ nicht einmal zu verhandeln, sondern gleich zu sagen, nein?
Es war ja ein Stück weit anders. Zunächst einmal hat der Bundespräsident die FPÖ und danach auch die Volkspartei und die SPÖ beauftragt, miteinander zu sprechen. Herbert Kickl war der Einladende als FPÖ-Obmann und stimmenstärkste Partei. Und dabei hat sich sehr rasch herausgestellt, dass es eben keine Zusammenarbeitsbasis gibt. Ich habe das vor der Wahl gesagt, ich habe mich auch nach der Wahl daran gehalten und Herbert Kickl war in dem Gespräch auch nicht bereit, irgendeiner seiner Positionen zurückzunehmen, gerade wenn es um die Covid-Opfer zum Beispiel gegangen ist oder sein Verständnis von Politik, Fahndungslisten zu schreiben, nach oben zu treten, Inzuchtpartien, Salzburg und ja vieles mehr. Und daher war dann sehr rasch zwischen uns beiden klar, dass es da keine Basis der Zusammenarbeit geben wird und kann. Und genauso war es anscheinend auch bei den Gesprächen mit der SPÖ. Also hat Herbert Kickl dem Bundespräsidenten berichtet, dass er nicht in der Lage ist, eine parlamentarische Mehrheit zu finden. Und dann hat der Bundespräsident mir den Regierungsbildungsauftrag gegeben.
Sie vielleicht Ihren Parteifreunden in der Steiermark auch so erklären sollen. Die haben das ein bisschen anders erklärt. Jedenfalls haben die Wähler ja sehr lautstark gesprochen. Und wenn man sich die Wahlmotive ansieht, dann ist das erste Wahlmotiv die Ablehnung der regierenden Parteien in der Steiermark, ÖVP und SPÖ. Migration zum Beispiel auf Platz 5. Also noch viel stärker ist, so wie Sie sagen, kein Weiter wie bisher, aber auf die Parteien bezogen. Und das sind genau die Parteien, die jetzt ja verhandeln. Also Sie verhandeln mit der SPÖ. Ist das die richtige Antwort auf diese sehr lautstarke, wir wollen diese Partei nicht mehr bei den Wahlen, die Sie ja selbst beschrieben haben gerade?
Also zunächst einmal ist es interessant, in den Nachwahlbefragungen und den Wahlmotiven sieht man schon, dass die Menschen sehr stark getrieben sind von dem Thema auch, was passiert tatsächlich beim Thema Zuwanderung, Sicherheit. Das Thema Teuerung bewegt die Menschen sehr.
Auf Platz 5 bei FPÖ-Wählern. Also noch viel stärker ist, wir wollen ÖVP und SPÖ nicht mehr in der Regierung haben.
Ich habe es jetzt in der gesamten Wählerschaft beschrieben. Und das sind übrigens eh veröffentlichte Umfragen, also keine jetzt von uns als Partei. Sondern das, was ich glaube, ist tatsächlich, ja, es stimmt, dass die Menschen ein hohes Maß an Unzufriedenheit gezeigt haben. Und dieser Unzufriedenheit muss man Rechnung tragen aus meiner Sicht. Und diese Koalition, die wir jetzt versuchen, die Verhandlungen laufen ja gerade, ist ja auch tatsächlich eine, die Chance hat, eben nicht weiter wie bisher Politik zu machen. Es wird einen dritten Partner dazugeben, die Neos in dem Fall. Das ist tatsächlich neu, das hat es in der Form in Österreich noch nicht gegeben. Jetzt sind wir mitten in den Detailverhandlungen. Da verhandeln an die 300 Personen leidenschaftlich, weil Österreich ist eben ein sehr komplexes Land. Einerseits ein solidarischer Wohlfahrtsstaat und auf der anderen Seite eben ein sehr ausdifferenzierter Rechtsstaat. Das heißt, jede Schraube, die man dreht, dreht gleich Hunderte mit. Daher muss auch so intensiv verhandelt werden. Das Wichtige ist, wie gesagt, dass nach den Verhandlungen ein Ergebnis da ist, das den Sorgen und Ängsten der Menschen Rechnung trägt.
Aber was kann das genau sein? Also sagen Sie mir drei Stichworte, wo was wirklich anders ist, weil weiter wie bisher haben wir jetzt sehr oft gehört, aber was bedeutet das?
Also bei mir war schon der Zugang hinein in die Politik mit meinem Österreich-Plan. Der Österreich-Plan steht kein weiter wie bisher. Es geht darum, die Themen, die die Menschen bewegen, tatsächlich auch eben so aufzulösen, dass sie sichtbar sind. Also wir haben ein großes Thema jetzt mit dem Wirtschaftsstandort Österreich. Das heißt, die Frage des Arbeitsplatzes, der zukünftigen Arbeitsplätze. Wie entstehen in Österreich noch weiter Arbeitsplätze? Und damit kann nur der Wohlstand gesichert werden. Das sind die Fragen, die unmittelbar gelöst werden müssen. Welche Rahmenbedingungen wir schaffen müssen, dass in Österreich wieder investiert wird. In der Frage der Sicherheit. Es ist noch immer das große Thema Kampf gegen illegale Migration, die Frage der Integration, Kampf gegen den politischen Islam. Es gibt sehr viel Angst in der Gesellschaft. Und diese Angst muss man und kann man nur dadurch nehmen, indem man zeigt, dass man auch bereit ist, etwas dagegen zu unternehmen, etwas zu tun. Das beginnt zum Beispiel auch, wenn man jetzt an Wien denkt, dass man genau dort hinschaut, wo gerade Probleme sind, wenn es um Brennpunktschulen geht, wenn es darum geht, dass wir Schulklassen erleben, wo Kinder tyrannisiert werden, wenn sie nicht den Glauben der anderen annehmen wollen, also sprich der politische Islam versucht hier Druck aufzubauen, wenn es darum geht, dass die Deutschkenntnisse so mangelhaft sind, dass die selbst gut Deutsch können, aber nicht ausreichend auch dadurch am Unterricht teilnehmen können, weil eben die anderen Kinder dem Unterricht nicht folgen können. Oder wenn Eltern
nicht bereit sind. Aber was bedeutet das? Mehr Geld für die Schulen, mehr Lehrer und Lehrerinnen, ein Verbotsgesetz auch für Kindergeld?
Also per se ist es nicht so, dass jedes Problem nur mit Geld gelöst wird, sondern oft sind es Organisationsfragen und Handlungsfragen und man muss schon auch den Blick dann ins Detail wagen. Österreich hat über 20 Milliarden Euro im Bildungssystem. Also es ist mit eines der Länder in der Europäischen Union, das sehr, sehr viel Geld ausgibt für das Thema Bildung. Die Frage ist, sind die Mittel zielgerichtet genug eingesetzt und sind auch Unterstützungsmaßnahmen, wie auch Lehrerinnen und Lehrer zu ermächtigen, tatsächlich einschreiten zu können und auch die Eltern dazu zu bringen, zu kooperieren mit den Lehrerinnen und Lehrern. Das halte ich für ganz wichtig, denn eine Gesellschaft lebt davon eben, dass von der Jugend beginnend aus gesellschaftliche Werte und auch eine Form des Zusammenlebens mit Respekt und Toleranz vermittelt und gelehrt wird. Und ich glaube, das sind so ganz wichtige Themenfelder, die wir so besetzen müssen, dass die Menschen sehen, die Politik hat uns verstanden und ist bereit, auch unsere Ängste ernst zu nehmen und tatsächlich etwas dagegen zu tun.
Kommt ein Verbotsgesetz, ähnliches Gesetz gegen den politischen Islam, gegen Islamismus?
Das ist an und für sich in Österreich schon so. Wir haben ja ein Gesetz, das jede Form der Radikalität und damit im Sinne auch der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit verbietet. Also der politische Islam somit ist verboten im Sinne dessen, dass er hier ein Kalifat errichten will. All das ist schon Rechtslage in Österreich. Entscheidend ist, dass wir die Sicherheitsbehörden in anderen Bereichen ermächtigen, mehr tun zu können. Also die berühmte Messenger-Dienstüberwachung, also alles, was an Kommunikation basiert, bei WhatsApp, Telegram, Signal, ist verschlüsselt und bedeutet, dass diese terroristischen Vereinigungen zum Teil, genauso wie der Attentäter ja auch beim Taylor Swift-Konzert, die Möglichkeit haben, sich so auszutauschen und damit aber von der Polizei unbeobachtet bleiben können. Und das muss sich ändern. Also das heißt, derzeit ist es so, dass man der Polizei mehr misstraut, sozusagen, als ihnen Rechte zugesteht. Das muss sich ändern. Wir haben einen verfassungskonformen Vorschlag. Es ist wichtig, die Behörden in diese auf Augenhöhe zu bringen. Einerseits mit den Terroristen, andererseits mit der Frage der organisierten Kriminalität und die zu bekämpfen. Genauso wie aber auch ein wichtiges Thema in Österreich, Kampf gegen Spionage.
Sie haben sehr, sehr schlechte wirtschaftliche Voraussetzungen für dieses Programm. Das Defizit ist sehr hoch. Wir sind in einer Rezession. Sie haben vor der Wahl gesagt, Sie brauchen kein Sparprogramm und keine neuen Steuern, weil der Kuchen wird wachsen. Der wächst jetzt nicht, sondern schrumpft. Kommt jetzt doch irgendeine Art von neuer Steuern, so wie die SPÖ sie fordert, also irgendeine Art von vermögensbezogener Steuern, wenn Sie sich da bewegen?
Also das Entscheidende ist, wenn wir über die Budgetherausforderung sprechen, dann müssten wir kurz auch erklären, wieso sind sie so entstanden, wie sie jetzt sind. Das Budget 2024 wird ja immer im Vorjahr gemacht, also 2023 wird es konzipiert. Das gibt es im Haushaltsgesetz genaue Regelungen dafür und die Grundlage für die Budgetierung 2024 sind immer die Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstitutes. Also auch das ist im Gesetz festgeschrieben. Das Wirtschaftsforschungsinstitut hat sich in der Wirtschaftswachstumsfrage um 1,8% geirrt. Und das führt dazu, dass das Budget auf einer falschen Wachstumsprognose aufgebaut war. Das hat viele Ursachen. Da gab es einen Zahlenwirrwarr auch innerhalb der Europäischen Union. Und wie auch immer, das Ergebnis ist, wie es ist. Und wir sind konfrontiert damit, dass unser größter wirtschaftlicher Partner, die Bundesrepublik Deutschland, gerade ebenfalls in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation ist. 70% des Exports österreichischer Waren geht in die Bundesrepublik Deutschland. Jeder zweite Arbeitsplatz hängt am Export. Also man sieht, das ist ein Thema, das sehr stark zusammenhängt. Das heißt also.
Die Frage war, kommen doch neue Steuern, vielleicht gleich, solche wie die SPÖ sie sich.
Ich wollte nur gerade vorhin noch ganz kurz erklären, wie das jetzt sich verhält mit dem Kuchenwachstum. Was heißt Kuchenwachstum? Wenn es Wirtschaftswachstum gibt, gibt es eben eine breitere Basis, auch das Budget zu stabilisieren. Das muss unser erstes Ziel wieder sein. Das heißt, wir gehen sehr stark in Richtung Ausgabenbremse. Es ist aus unserer Sicht möglich, einen sparsamen Haushalt zu führen, indem man eben Zero-Based Budgeting betreibt. Das heißt also, jedes Ministerium muss jedes Jahr sein Budget ganz neu verhandeln, sodass man jeden Budgetposten überprüft, ob da nicht irgendwo unnötige Ausgaben drinnen sind. Es geht darum, dass man das Fördersystem umstellt, also dass man eben nicht nur jetzt immer direkt Förderungen gibt, die sehr budgetbelastend sind, sondern eben Garantien bzw. Steuergutschriften. Und auch die Zuwanderung ins Sozialsystem einschränkt. Das heißt, das ist etwas, was ein mehrstufiger Prozess ist. Es lohnt sich, da ins Detail zu schauen und mit Ausgabenbremse sehr wohl auch in der Lage zu sein, hier jetzt die Budgetherausforderungen zu nehmen.
Also ich höre raus, trotzdem keine neuen Steuern. Sie sind jedenfalls bei diesen Verhandlungen zum Erfolg verdammt und der Druck ist jetzt noch ordentlich gestiegen, dass diese Verhandlungen funktionieren, weil nach diesen Ergebnissen in der Steiermark gibt es dann doch auch in Ihrer Partei sehr viele Stimmen, die sagen, machen wir doch blau-schwarz. Vielleicht nicht mit Ihnen, sondern mit Sebastian Kurz, hört man immer wieder. Was haben Sie sich denn für, hören Sie sicher auch, weil Sie so lachen, was haben Sie sich denn für einen Zeitplan gesetzt? Wann wollen Sie fertig sein?
Also die gute Nachricht ist, wir sind jetzt im ziemlich gleichen Zeitfahrplan wie damals mit den Verhandlungen Türkis-Grün. Das heißt, es gibt da jetzt keine Zeitverzögerung. Es ist mit Sicherheit ein Stück weit aufwendiger, weil wir jetzt auch eben zu dritt sein werden. Der dritte Partner ist notwendig, damit die knappe Mehrheit, die SPÖ und ÖVP hat, tatsächlich auch stabil ist und stabilisiert wird. Das ist aus meiner Sicht wichtig, um eine tragfähige Regierung bilden zu können. Mein Ziel ist es, dass wir so schnell als möglich verhandeln und auf der anderen Seite aber auch genau wie notwendig sozusagen. Das heißt also, dass es die Zeiterfordernisse gibt, die sagen, ja, schnell fertig werden, und auf der anderen Seite aber auch genau zu verhandeln. Warum ist das wichtig? Weil alles das, was jetzt ausdiskutiert, erstritten wird, und das muss zum Teil passieren, weil wir sehr unterschiedliche Parteien sind mit unterschiedlichen Lösungsansätzen, dann dazu führt, dass, wenn man ein Ergebnis erzielt, die Regierung dann zügig arbeiten kann. Also es ist besser, jetzt sehr viel Zeit in die Verhandlungen zu investieren, nämlich auch vor allem intensive Zeit der Diskussion, um dann eben auch effizient regieren zu können.
Gibt es einen Plan B, falls diese Verhandlungen scheitern?
Ich habe mir angewohnt, in der Lage zu leben. Das heißt also, das Entscheidende ist, für mich gibt es nur ein Ziel, und das ist eben, dass es erfolgreiche Regierungsverhandlungen gibt.
Und haben Sie einen Kommentar zu den Stimmen, die sagen, Blau-Schwarz wäre doch besser, Programm passt besser zusammen, und wenn nicht Ihnen, dann eben mit Kurz?
Wenn man im Detail hineinsieht, dann ist das nicht so. Also wenn es in der Frage der Message- und die Dienstüberwachung ist, also das heißt, der verschlüsselten Nachrichten mehr Möglichkeiten für Polizei, kooperiert die Freiheitliche Partei nicht. Wenn es um den Wirtschaftsstandort geht, war die Freiheitliche Partei gegen die Senkung der Körperschaftssteuer, gegen die Investitionsprämie und war daher nicht besonders wirtschaftsstandortfreundlich. Und wenn man sich das Papier anschaut, das mir Herbert Kickl damals gegeben hat, um eine Verhandlungsbasis zu schaffen, da stehen da Dinge drinnen wie europäischer Wirtschaftsraum statt Europäische Union. Das ist tatsächlich, wenn man es ernst nimmt, wäre das ein Rückschritt für die österreichische Wirtschaft und für die Österreicherinnen und Österreicher an sich. Warum? Weil der EWR war sozusagen der Vorraum im wahrsten Sinne des Wortes für den Beitritt zur Europäischen Union und hat den Nachteil, dass man zwar alle Regelungen der Union übernimmt, aber nicht mitbestimmen kann. Jetzt sind wir innerhalb der Europäischen Union, können mitreden, werden gehört, also wäre es ein Rückschritt, das zu verändern. Oder wenn drinnen steht, alle internationalen Verträge sind zu überprüfen. Das ist nun mal für ein Exportland, das von internationalen Verträgen sozusagen tatsächlich abhängig ist, schon für die Wirtschaft wieder belastend. Es ist für ein Land, das 52 internationale Organisationen beheimatet, kein Zukunftsprogramm. Das heißt, es gibt so viele inhaltliche Unterschiede auch zur Kickl-FPÖ, dass es tatsächlich eben nicht hier etwas leichter ginge, in manchen Bereichen ja, aber in vielen Bereichen eben auch nicht. Vor allem dann der Nachteil für Österreich wäre deutlich größer.
Mit der Kunersack-FPÖ in der Steiermark könnte das anders sein, das frage ich Sie gleich. Und auch nach Ihrem gestrigen Telefonat mit Donald Trump, dem Wahlgewinner, wir sind gleich wieder, machen eine ganz kurze Pause, bleiben Sie dran. Willkommen zurück beim Gespräch mit Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer. Eine Frage habe ich noch zur Steiermark, bevor wir zur internationalen Bühne kommen. Dort könnte entweder blau-schwarz oder blau-rot rauskommen. Empfehlen Sie Ihrer steirischen Partei, sich zu bemühen um eine blau-schwarze Koalition mit Mario Kunersegger als Landeshauptmann?
Also bisher war schon immer gute Tradition und hat sich auch tatsächlich bewährt, als Bundesparteiobmann keine Empfehlungen in Bundesländer zu geben, weil die Bundesländer vor Ort immer die Menschen, die dort politisch arbeiten und Verantwortung tragen, immer am besten wissen, was tatsächlich möglich ist und gut ist und richtig ist. Und das sieht man auch darin, dass ja die Bundesländerkoalitionen tatsächlich oft sehr unterschiedlich sind zu politischen Parteien, die dann auf Bundesebene wirken, gerade wenn es um die FPÖ geht.
Was würden Sie von Blau-Rot halten?
Wie gesagt, das ist jetzt Sache der Verhandler. Jetzt kommt es darauf an, wo man sich tatsächlich findet oder auch nicht. Und die Gespräche beginnen ja jetzt erst.
Auf die internationale Bühne gewechselt. Sie haben gestern mit Donald Trump telefoniert und ihm zum Wahlsieg gratuliert. Wie ist denn dieses Telefonat gelaufen?
Na, ich muss sagen, es war ein tatsächlich viel stärker inhaltliches, als ich es zunächst einmal erwartet habe. Mir ging es darum, einmal zum amerikanischen Präsidenten Kontakt aufzunehmen. Amerika ist für Österreich enorm wichtig. Einerseits natürlich für die globalen Sicherheitsfragen. Andererseits sind die USA, und das wissen die wenigsten, der zweitwichtigste Exportpartner für Österreich. Das heißt, es ist für uns nicht unerheblich, wie die Wirtschaftspolitik sich in den USA gestaltet. Und daher ist es gut, zur Administration, also zum Präsidenten auch Beziehungen aufzubauen und im besten Fall gute Beziehungen. Dann ging das Gespräch aber sehr rasch um den Russland-Ukraine-Krieg. Er hat mich um die Einschätzung gefragt, weil ich einer der wenigen bin, die ja tatsächlich Zelensky und Putin getroffen haben. Er hat mich gefragt, nämlich in dieser Kombination hintereinander, wie ich den Verlauf des Krieges derzeit einschätze. Er hat seine Sichtweise mitgeteilt und damit sind wir sehr rasch dann darüber entsprechend gekommen, wie wichtig Frieden ist, wie wichtig es ist, dass der Krieg auch aufhört. Und ich habe Österreich auch hier ins Spiel gebracht, dass wir ein guter Verhandlungsort sind, weil wir eben ein Mitgliedsland sind der Europäischen Union, aber eben auch neutral. Und die Neutralität kann man hier dann sehr gut nutzen.
Hatten Sie den Eindruck, dass Trump die Waffenlieferungen an die Ukraine und die militärische Unterstützung an die Ukraine zurückfahren wird?
Mein Eindruck war auf jeden Fall, dass er sehr emotional im positiven Sinne, finde ich, daran denkt, den Krieg zu beenden. Und er hat also gerade, wir haben sehr viel über das Sterben der Menschen in der Ukraine gesprochen, auch der Soldaten und der Zivilisten. Und er hat eine hohe Motivation, dass sich da etwas insofern zum Positiven verändert, eben dass die Waffen schweigen. Daher glaube ich, dass er da einige Initiativen setzen wird.
Aber den Krieg zu beenden im Sinne von, dass die Ukraine auf Territorien verzichtet. Wenn keine Waffen geliefert werden, wäre das ja wahrscheinlich der Ausgang.
So detailreich waren die Gespräche dann nicht und können jetzt auch nicht geführt werden, weil natürlich jeder Friede nur mit der Ukraine möglich ist. Aber das, was man sieht, ist, er ist sehr interessiert am Konflikt. Eben, er war gut vorbereitet auf das Gespräch, indem er sofort dann eben auf den Russland-Ukraine-Konflikt zu sprechen gekommen ist und eben meine Erkenntnisse da raus haben wollte, wie es ihm war, welchen Eindruck ich habe von Präsident Putin. Und das zeigt eben sein Interesse. Und ich glaube, dass er, und das sieht man ja auch in der Reaktion in der Weltgemeinschaft, hier tatsächlich in der Lage ist, auch wieder eine neue Dynamik zu entwickeln.
Das klingt sehr positiv, Ihr Eindruck. Wenn man jetzt sich das Kabinett ansieht, besonders den Verteidigungsminister, der ja direkt von Fox News wechselt und jetzt keine lange geostrategische Laufbahn hat, dann machen sich viele Sorgen. Teilen Sie das nicht?
Ich finde, es gilt jetzt zunächst einmal abzuwarten. Wir müssen versuchen zu erkennen, in welche Richtung die Administration dann geht, wo die jeweiligen Minister auch dann ihre Schwerpunkte legen. Aber die USA sind eine präsidiale Demokratie, das heißt, der Präsident hat sehr viel Einfluss. Ist nicht vergleichbar in dem Fall wie mit anderen europäischen Staaten oder gerade auch mit Österreich. Das heißt, es wird sehr viel tatsächlich an Donald Trump selbst hängen. Und für mich war eben interessant, dass er durch dieses Interesse an der europäischen Situation, was nicht immer eine selbstverständlich ist bei amerikanischen Präsidenten und eben auch in der Frage, dass der Krieg beendet werden muss, eher in eine Zielrichtung geht, die wir eigentlich ja alle wollen. Und entscheidend ist es eben, dass es sich auch natürlich für die Ukraine ausgehen muss. Ja.
Herr Bundeskanzler, dann danke ich sehr herzlich für das Gespräch und gebe damit zurück ins Studio.
Und das gesamte Interview, das finden Sie auch in unserer Join-Mediathek wieder.
Und wir schauen hier gleich weiter, was die Aussagen von Kanzler Karl Nehammer konkret bedeuten.
Allerdings sehen Sie das nur mehr auf Puls 24, so wie auch unser ÖVP-SPÖ-Duell zwischen Franz Fischler und Hans Nissel, die das Interview gerade in unserer Maske mitverfolgt haben und gleich bei uns im Studio Platz nehmen werden.
An dieser Stelle müssen wir uns also von unseren ZuseherInnen auf Puls 4 verabschieden, aber wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie jetzt umschalten auf Puls 24.
Und bei uns Platz genommen haben bereits unsere Puls24-KollegInnen Manuela Reidel und René Ahr. Zum Besprechen gibt es ja genug, aber vielleicht starten wir mal mit den Leistungen der ÖVP bei den vergangenen Wahlen.
Leistungen ist gut gesagt, weil die waren nicht so besonders. Bei der Nationalratswahl hat die ÖVP verloren und jetzt natürlich am Sonntag erst recht bei der Steiermark-Wahl. Aber im Nationalrat, jetzt will sie Kanzlerpartei bleiben, in der Steiermark möchte sie nach wie vor, also Christopher Drechsler, ÖVP-Chef bleiben. René, hat man da keine Fehlerkultur?
Wenn man sich die eine Seite anschaut, dann hat die ÖVP keine Fehlerkultur und da hat auch gleich Karl Nehammer ein passendes Beispiel dafür geliefert und zwar schon nach wenigen Sekunden in der ersten Antwort, nämlich mit diesem Satz. Hören wir da ganz kurz rein, inwiefern er hier argumentiert.
Es darf kein Weiter wie bisher geben. Wir müssen aus diesen Ergebnissen lernen.
Also kein Weiter wie bisher, sagt hier Karl Nehammer. Gelernt will man aber offensichtlich trotzdem nichts haben, denn für die eine Seite ist Karl Nehammer im Prinzip der Inbegriff von eher weiter wie bisher. Und auch der Blick auf die vergangenen Wahlen der ÖVP sollte da einigen Strateginnen und Strategen zu denken geben. Wenn man sich da die Grafik anschaut, da haben wir die Wahlen unter Kurz und Nehammer, die jeweiligen ÖVP-Zugewinne und Verluste auch noch einmal aufzeigt. Die können wir uns jetzt gemeinsam anschauen, diese Grafik. Und da sehen wir zum einen, unter Kurz hat es nur eine Landtagswahl gegeben, beziehungsweise eine Wahl im Allgemeinen, wo man ein leichtes Minus einfahren hat müssen. Das war die Niederösterreichwahl 2018. Sonst war man immer im Plus bei einem Prozentpunkt oder sogar über 11 Prozentpunkte. Und unter Nehammer was genau andersrum, da hat man nur einmal leichter zugewonnen in Kärnten und sonst hat es überall ÖVP-Verluste gegeben zwischen 5 Prozentpunkten und 11 Prozentpunkten im Minus und trotzdem sitzt da Karl Nehammer weiterhin fest im Sattel. Das heißt, für viele ist die ÖVP einfach nicht lernfähig und das kann man auch gleich umlegen auf Christopher Drechsler, der ja auch keinen Landeshauptmann-Bonus aufbauen konnte und fast 10 Prozent verliert. Jetzt wohl Juniorpartner oder Opposition wird aber nicht zurückgeht.
Jetzt gibt es aber auch die anderen, die sagen, naja, die Regierung hatte während ihrer Legislaturperiode sehr wohl mit vielen, vielen Krisen zu kämpfen, mit Krisen, mit denen andere vor ihnen eben nicht zu kämpfen hatten. Und egal, welche Partei da jetzt an der Macht gewesen wäre, sie alle hätten Verluste eingefahren.
Ich hatte heute die Aufgabe, mir die andere Seite anzuschauen, nämlich Argumente für Karl Nehammer, den amtierenden ÖVP-Chef und, wenn es nach ihm geht, auch zukünftigen Kanzler. Und was kann man da ins Treffen führen? Naja, ein Superwahljahr neigt sich dem Ende zu und eine Erhebung zeigt, dass dieses Jahr tatsächlich für Regierungsparteien ein Desaster war. Seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1905, dass die so mitverfolgt, wie es in den OECD-Ländern ausschaut, also in höher entwickelten Ländern mit Wählerverhalten, war 2024 das erste Jahr seit 1905, dass nirgendwo eine in der Regierung befindliche Partei oder ein in der Regierung befindlicher Mann oder Frau gewinnen konnten. Ja, sie haben alle Verluste eingefahren, nämlich auch in Nicht-OECD-Ländern wie Indien hat sich dieser Trend gezeigt, abgesehen von Mexiko. Aber Mexiko ist ein sehr spezielles Beispiel. Ich zitiere aus dem Standard, wo die Kollegen eine Geschichte geschrieben haben über diese Datenerhebung. In Mexiko wurden im Vorfeld der Wahl 30 Kandidatinnen und Kandidaten getötet. 11 gekidnappt, 170 angegriffen. Gegen 77 Personen wurden Todesdrohungen ausgesprochen. 27 Personen im Umfeld von wählbaren Personen wurden darüber hinaus ermordet. Also da wurden, sagen wir mal, extreme Mittel ergriffen, um auch für die Regierungspartei Vorteile herauszuholen bei den Wahlen.
Also schlimmer geht immer.
Schlimmer geht immer. Naja, aber jedenfalls hat Karl Nehammer schon recht, wenn er sagt, alle Regierenden weltweit wurden abgestraft. Das ist nicht mal eine Übertreibung in diesem Fall. Und das zweite Argument ist, dieser unsägliche Satz, kein Weiter wie bisher, das wird ja auf uns zutreffen, sagt der Karl Nehammer auch im Interview, weil wir werden ja was Neues bieten. Und das sagt er ganz genau. Hören wir rein.
Diese Koalition, die wir jetzt versuchen, die Verhandlungen laufen ja gerade, ist ja auch tatsächlich eine, die die Chance hat, eben nicht weiter wie bisher Politik zu machen. Es wird einen dritten Partner dazugeben, die Neos in dem Fall, das ist tatsächlich neu, das hat es in der Form in Österreich noch nicht gegeben.
Das ist also das Neue, was Karl Nehammer sagt mit den Neos. Mehr konnte er aber trotzdem auch nicht nennen. Generell das gesamte Interview war eigentlich wenig Neues, bis auf den Trump-Part, über den wir jetzt auch sprechen.
Du sprichst ja schon an, René, dann aufhorchen lassen hat eben Karl Nehammer, der Bundeskanzler, im Interview mit Corinna Milborn bezüglich der zukünftigen US-Präsidentschaft Donald Trumps. der er einiges Positives abgewinnen kann. Aber hören Sie selbst.
Mein Eindruck war auf jeden Fall, dass er sehr emotional, im positiven Sinne finde ich, daran denkt, den Krieg zu beenden. Und das zeigt eben sein Interesse. Und ich glaube, dass er, und das sieht man ja auch in der Reaktion in der Weltgemeinschaft, hier tatsächlich in der Lage ist, auch wieder eine neue Dynamik zu entwickeln.
Das ist jetzt doch recht optimistisch von den Reaktionen, die wir aus Europa gehört haben nach der Wahl von Trump, die meistens bedrückt waren. Jetzt sieht Karl Nehammer etwas Positives dran. Ist das ein Zweckoptimismus, strategischer Optimismus?
Natürlich ist das ein strategischer Zweckoptimismus. Das wäre das eine Argument, das ich pro Karl Nehammer ins Treffen führen würde. Man kann nicht den Mann, der in eines der mächtigsten Ämter der Welt gewählt wurde, jetzt mit Voreingenommenheit und Negativität begegnen. Man muss ihm einmal den Benefit of the Doubt, also im Zweifel optimistisch entgegentreten. Man muss ein bisschen Enthusiasmus zeigen, auch von europäischer Seite. Denn was wäre die Alternative? Dass alle sozialdemokratischen und konservativen Parteien in Europa sagen, oh, was für ein furchtbarer Kerl, der hat schon Grausames angekündigt, überlassen wir hier das Feld den Rechtspopulisten, die sollen die Kontakte zu Trump halten. Das ist einfach keine Option. Und wahrscheinlich versucht man es auch mit der Schamoffensive, um vielleicht doch noch diese Überlegungen von Strafzöllen auf europäische Produkte abzuwenden. Und das Zweite, was mir hier noch einfallen würde, wäre, wir reden immer oder wir ermahnen immer die Regierenden, wir wollen eine aktive Neutralitätspolitik. Wir können nicht einerseits uns hinter NATO-Staaten und hinter der EU-Beistandspflicht verstecken und immer darauf verweisen, wir sind militärisch neutral und uns bei allem raushalten, wenn es um Waffenlieferungen und so weiter geht, aber dann gleichzeitig unsere Neutralität gar nicht leben. Und wie oft haben wir in Wahlkämpfen Politiker sagen gehört, Neutralität kann auch bedeuten, sich für den Frieden einzusetzen, sich aktiv als Verhandlungsstandort anzubieten. Und jetzt, das hat der Herr Karl Nehammer halt jetzt gemacht. In Wirklichkeit hat er eingelöst, was oft eingemahnt und was er auch oft genug angekündigt hat. Ob Donald Trump dann Verhandlungsteams daher schickt, ob er überhaupt weiß, wo Österreich ist, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, oder kann ja dann der Karl Nehammer nichts dafür.
Ja. Aber völlig naiv und eine Anbiederung an Trump, das sagt zumindest die andere Seite. Wäre da jetzt die Aussage von Karl Nehammer?
Ja, naiv war schon ein Argument, das man hier quasi manchen den Aussagen gegenübergestellt hat, weil er sagt zwar Frieden nur mit der Ukraine, aber zu welchem Preis? Niemand weiß, was in diesem Friedensplan von Donald Trump tatsächlich drinnen steht. Und da kann jetzt Karl Nehammer natürlich ihm schon so ein bisschen Vorschusslorbeeren auch entgegenbringen. Aber schlussendlich befürchten manche entweder einen Diktatfrieden oder dass die Ukraine Gebiete abtreten wird müssen, vielleicht auch ein bisschen erpressen durch gekürzte oder eingestrichene Waffenlieferungen an die Ukraine. Und da sagt zum Beispiel auch der Militärexperte Franz-Stefan Gadi im Tagesschau-Interview, wenn die USA mit sich selbst beschäftigt sind, dann werden solche Konflikte, also Nachfolgekriege, weltweit zunehmen und dass Österreich und Deutschland in einem Dornröschenschlaf sind, weil wir sicherheitspolitisch uns immer noch von den USA abhängig machen, auch unter Donald Trump. Und was Karl Nehammer, du hast es schon angesprochen, heute eigentlich ganz weggelassen hat, ist, dass es schon international Sorgen gibt, auch, und das muss man vor allem auch festhalten, bei der NATO, das darf man nicht vergessen, die quasi ihre Unterstützungen für die Ukraine schon vor Monaten Trump sicher gemacht haben, wie sie es auch genannt haben. Die haben die Verantwortung der USA bei den Lieferungen reduziert. Sie haben die Koordinierung aus Washington nach Wiesbaden in Deutschland verlegt, einfach hier, um ein bisschen mehr quasi auch die Hand über dem Ganzen zu haben. Und all das hat Karl Nehammer quasi gar nicht angesprochen und spricht davon eher, dass er so emotional dafür, für den Frieden sich einsetzen würde. Und schlussendlich hat er da auch ein bisschen das Trump-Narrativ auf laut der einen Seite schlussendlich einfach ein bisschen übernommen, dass er sich da für Frieden einsetzen wird. Und auch diesen Putin-Besuch, den er angesprochen hat, da wird er von vielen auch ein bisschen im Netz belächelt, weil zum einen ist Nehammer zwar der erste EU Regierungschef gewesen, damals 2022, der zu Putin geflogen ist. Aber ob er jetzt da tatsächlich nach all dieser Zeit quasi auch tatsächlich noch etwas davon mitnehmen kann und sich Trump davon quasi Informationen holen kann, das haben viele eher in Frage gestellt.
Vielen Dank, René, und auch vielen Dank, Manu, für eure Einschätzungen, beziehungsweise eigentlich für das Ausarbeiten dieser unterschiedlichen Seiten.
Gerne. Und wir analysieren natürlich weiter das Karl-Nehammer-Gespräch gleich bei uns im Duell des Tages aus Sicht von ÖVP und SPÖ, Franz Fischler und Hans Nissl. Und wir besprechen, ob deren beide Parteien nämlich die richtigen Schlüsse ziehen aus den letzten Wahlniederlagen.
Der Bundeskanzler sieht im Interview mit Corinna Milborn einen allgemeinen Trend gegen die Regierenden, also damit auch gegen die ÖVP.
Wir sehen, dass gerade jetzt die Zeiten nach wie vor auch hart sind, die Menschen Angst haben. Es beginnt mit der Pandemie und endet beim Russland-Ukraine-Krieg, der auch wiederum für Energiekosten gesorgt hat, Inflation und damit die Ängste der Menschen natürlich auch noch verstärkt. Und das sind immer Zeiten, wo Regierende auch dafür verantwortlich gemacht werden und damit auch ein Stück weit sich das Wahlergebnis erklären lässt.
Sagt also der Bundeskanzler im großen Interview mit Corinna Milborn, das wollen wir genauer analysieren. Zu Gast heute bei uns Franz Fischler, Ex-EU-Kommissar von der ÖVP. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und Ex-SPÖ-Landeshauptmann des Burgenlands Hans Nissl. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich fange gleich an mit der ersten Frage an Sie, Herr Fischler. Und bitte. Nachdem wir den Aufschnitt gerade gemeinsam gesehen haben, das trifft ja sowohl auf die Steiermark als auch auf diese ÖVP-Niederlage im Nationalrat zu. Wenn jetzt dieser Wählerwille der ist, dass die ÖVP hier auch das Feld räumt. Warum räumt man dann nach diesen Wahlverlusten, nach diesen Herben nicht das Feld, anstatt weiterhin Kanzler bleiben zu wollen, jetzt auch auf Bundesebene? Ist da der Machtwille der ÖVP einfach größer als der Wählerwille?
Also erstens einmal ist das Ihre Interpretation, ja, dass also der Wählerwille heißt, die ÖVP soll das Feld räumen. Das ist Ihre freie Interpretation, aber ich darf schon darauf hinweisen, dass die FPÖ im Parlament keine Mehrheit hat. Und das Parlament funktioniert nur dadurch, dass es dort eine Mehrheit gibt. Ja? Und darüber hinaus ist es ja so gewesen, dass man fairerweise ja den Herrn Kickl ersucht hat. Der Bundespräsident hat das zu Beginn getan, dass er mit den anderen redet und versucht, hier auszuloten, ob er imstande ist, eine Regierung zustande zu bringen. Und dann hat sich herausgestellt, und das hat er ja auch dann anschließend dem Bundespräsidenten mitgeteilt, nein, er ist leider nicht imstande. Er kann keine Mehrheit finden. Und daher hat dann der Bundespräsident eben dem Herrn Nehammer den Regierungsbildungsauftrag gegeben. Also da muss man schon, glaube ich, die Dinge im Kontext sehen.
Was allerdings auch von Christopher Drexler als Schuld an der Wahlniederlage gesehen wird, dass man eben Kickl übergangen habe aus Sicht des Bundespräsidenten. Aber bleiben wir noch kurz.
Naja, das hat er aber in der Zwischenzeit zurückgenommen.
Das
hat,
ja, 24 Stunden danach. Herr Nissl, Ihre steirischen Parteifreunde, die könnten im Gegensatz dazu also Koalitionspartner der FPÖ werden, die jetzt Platz 1 in der Steiermark haben. Damit wäre die Steiermark heute das einzige Bundesland eben mit Rot und Blau in der Regierung. Das Burgenland, Ihr Bundesland, das wählt im Jänner. Wäre die Steiermark da eine Vorlage?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Bundesländer eigentlich selbst entscheiden sollen, dass sie ganz einfach Gespräche mit allen Parteien führen sollen und dann ganz einfach eine Koalition mit jener Partei machen, wo sie ihre Vorstellungen auch am besten umsetzen können. Ich glaube, das erwarten sie überhaupt die Wähler, dass man miteinander redet und dass man durch Verhandlungen dann zu guten Ergebnissen kommt, die den Menschen zugutekommen. Eine Partei ist ja nicht Selbstzweck, sondern sie hat für die Bevölkerung, für die Menschen, für die Republik zu arbeiten und das Beste zu erreichen. Und das kann ich nur ausloten, wenn ich Gespräche führe. Und wenn die Sozialdemokraten in der Steiermark Gespräche mit der FPÖ führen, es führt auch die ÖVP oder hat schon Gespräche mit der FPÖ in der Steiermark geführt. Also insofern ist es wahrscheinlich noch sehr ergebnisoffen, ob jetzt die ÖVP oder die SPÖ eine Koalition in der Steiermark macht. Das obliegt den dort Tätigen. Und ich glaube, die sollten auch autonom entscheiden, was sie tun.
Städtebundpräsident und SPÖ-Bürgermeister von Leoben, Kurt Wallner, der formuliert das Ganze so, Blau-Rot sei im Interesse der SPÖ, denn nur so könne die Sozialdemokratie eben auch weiter mitgestalten. Soll das vielleicht nicht nur für die Bundesländer, sondern ganz prinzipiell einfach auch für die Bundes-SPÖ gelten?
Die Bundes-SPÖ hat sich festgelegt, das zu tun, was sie tut. Auf der anderen Seite denke ich, dass auch die Bundesländer das tun sollen, was sie für richtig halten und sie vor Ort wissen, ob das die Steirer, die Burgenländer oder wer auch immer ist oder die Wiener, in ihrem Bereich eine Koalition zu machen, wo sie glauben, mit denen können wir am besten zusammenarbeiten. Und durch gute Zusammenarbeit kann man auch viel bewegen und kann man gute Ergebnisse erreichen. Und außerdem kommt es auch bei Koalitionen auf die Personen drauf an. Es wird ja nicht nur mit politischen Parteien eine Koalition gemacht, sondern es funktioniert auch besser, wenn man mit den Menschen, die dort tätig sind, auch entsprechend umgehen kann und auf Augenhöhe sprechen kann und sich darauf verlassen kann und Vertrauen aufbauen kann.
Also man möchte das auch von Länderseite dem Bund nichts ausrichten, wenn ich das jetzt auch noch einmal so richtig verstanden habe. Aber wir möchten Ihnen gerne jetzt eine Umfrage zeigen, die wir auf Puls 24 gemacht haben. Und da lautet die Frage, welche Koalition würde man sich denn wünschen in der Steiermark? Also welche Koalitionsvariante wäre da am besten?
Oha, da gibt's zwei Drittel Mehrheit für Blau Ergebnis. Und Rot, die Variante mit 67%. Natürlich nicht repräsentativ. Sie können jederzeit hier mitscannen auf den QR-Code und dann auch noch mitstimmen. Blau-Schwarz, die zweite Möglichkeit, von 23% nur favorisiert. Andere Variante, was auch immer, 10%.
Und dementsprechend jetzt auch die Frage an Sie, ist das Ergebnis für Sie jetzt überraschend? Ich meine, es ist wie gesagt eine repräsentative Umfrage, aber es ist so.
Das Ausmaß des Ergebnisses ist schon etwas überraschend, aber grundsätzlich bin ich derselben Meinung wie der Herr Niesel, ja. Das müssen die Steirer für sich ausmachen und für sich entscheiden. Ich glaube, man kann nicht das ganze Jahr von Föderalismus reden und wenn dann der Föderalismus sozusagen eingesetzt werden soll, um fundamentale Entscheidungen zu treffen, dann tendiert man auf einmal dazu, dass das von oben her bestimmt werden soll. Das ist, glaube ich, nicht richtig.
Schauen wir uns an, was die Steiermark-Wahl für Auswirkungen auf den Bund hat. Sie wissen natürlich, dass die Verhandlungen zwischen SPÖ, ÖVP und NEOS derzeit laufen. Und da sind sich politische Beobachter so ziemlich einig. Wenn man die Headlines der Zeitungen mal überfliegt, dann ist es fast genau die gleiche Schlagzeile, nämlich Druck auf Türkisrot-Pink oder Druck auf Nehammer oder Nehammer unter Druck gesetzt. Er selbst sieht diesen Druck im Interview mit Corinna Milborn überhaupt nicht. Hören wir da kurz einmal rein.
Das heißt also, dass es die Zeiterfordernisse gibt, die sagen, ja, schnell fertig werden und auf der anderen Seite aber auch genau zu verhandeln. Warum ist das wichtig? Weil alles das, was jetzt ausdiskutiert, erstritten wird, und das muss zum Teil passieren, weil wir sehr unterschiedliche Parteien sind mit unterschiedlichen Lösungsansätzen, dann dazu führt, dass wenn man ein Ergebnis erzielt, die Regierung dann zügig arbeiten kann.
Also ruhig in Ordnung verhandeln. Und das kann auch länger dauern. Gibt es da irgendeinen Punkt für Sie, Herr Fischler, wo Sie sagen, jetzt müssten wir schön langsam zum Abschluss kommen, sonst wird die Republik ungeduldig?
Na, ich denke, dass wir zurzeit tatsächlich im Zeitplan sind, verglichen mit anderen Regierungsverhandlungen der Vergangenheit. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, die Sache ist bereits verzögert in irgendeiner Weise. Aber entscheidend ist also tatsächlich, was am Ende steht. Ja? Weil ich sehe das zentrale Problem darin, wenn man jetzt einmal den Teufel an die Wand malen würde und sagen, es kommt kein Ergebnis heraus und es gibt diese Dreierkoalition kommt nicht zustande und es käme zu Neuwahlen, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, was dann das Ergebnis solcher Neuwahlen wäre. Und die Mehrheit der Österreicher will eben nicht eine Kickl-Regierung. Und das sollte man auch einmal betonen und nicht immer nur die andere Seite sehen, denn die Mehrheit der Österreicher will zwar Änderungen, weil man mit den derzeitigen Zuständen nicht zufrieden ist, weil vor allem ein ziemlich großer Vertrauensverlust insgesamt in die Politik vorhanden ist. Aber das ist nicht nur in Österreich so, das ist also in Europa und auch außerhalb von Europas genauso. Also die Frage ist nämlich auch, wie kann man wieder eine stabile Regierung zustande bringen, weil eine solche stabile Regierung ist notwendig, wenn man Vertrauen wiederherstellen will.
Also Stabilität vor Zeitdruck, wie sehen Sie das, Herr Nissl? Ist da endlos Zeit, um diese drei Parteien unter einen Hut zu bringen? Also, Mitte Jänner, Mitte Februar, Ostern?
Man muss schon auch eines sagen, im Jänner sind die Gemeinderatswahlen in Niederösterreich. Also ein bedeutendes Bundesland mit vielen Gemeinden, mit sehr vielen ÖVP-Bürgermeistern wählt die Gemeinderäte. Es ist die Landtagswahl im Burgenland. Also insofern, glaube ich, ist man schon gefordert, gute Ergebnisse zu liefern.
Auch zu dem Zeitpunkt schon?
Ich hoffe bald, ich hoffe früher. Ja, denn es wird sicherlich nicht leicht sein. Der Bundeskanzler hat ja auch gesagt, er sieht die Chancen 50-50. Ja? Und ich würde sagen, wenn man das 50-50 sieht, kann das genauso nichts werden, als auch eine Koalition werden. Mhm. Und dass es nicht leicht ist, nach diesen Wahlprogrammen der einzelnen Parteien eine Koalition zu machen, das halte ich für richtig, dass das wahnsinnig schwierig ist. Denn eine Koalition um jeden Preis, sagt man immer, ist für niemanden auch akzeptabel, mhm, und vielleicht auch gar nicht durchbringbar. Ja, ich weiß ja auch nicht, ob eine SPÖ eine Befragung der Mitglieder über das Koalitionsübereinkommen, mhm, macht oder nicht macht. Also insofern ist es für mich durchaus wichtig, dass eine Koalition dann zustande kommt, wenn sie inhaltlich auch vertretbar ist. Ja, und man kann ja auch eine Minderheitenregierung machen und kann sagen, wie auch immer, das hat es ja auch in der Republik schon gegeben, dass eine Minderheitenregierung auch eine Zeit lang funktioniert hat. Also insofern bin ich da gar nicht so dafür, dass man jetzt mit allen Mitteln sagt, die Koalition muss es geben, sondern da müssen schon die Inhalte passen. Ja, da muss das Ergebnis passen und da muss man sie wiederfinden, denn es kann nicht das Ziel sein, dass am Ende, wann immer das dann der neuen Regierung ist, die SPÖ 15% hat und noch weiter verloren hat, weil sie niemand mehr dort wiederfindet oder ähnliche Überlegungen, weiß ich auch, gibt es ja auch in der ÖVP. Es ist ja nicht so, dass die gesamte ÖVP sagt, wir wollen mit allen Mitteln eine Koalition mit der SPÖ und mit den Neos. Also da gibt es ja genug Stimmen auch, die durchaus eine andere Meinung haben.
Nur ja, was ist dann eben, wenn das jetzt nicht vollzogen werden kann? Was ist, wenn es eben nicht zu dieser Koalition kommt? Sie haben es schon kurz angesprochen, Herr Fischler. Heißt das dann direkt blau-schwarz, aber eben ohne Nehammer? Heißt das Neuwahlen dann eben blau-schwarz oder vielleicht Comeback Sebastian Kurz?
Ja, also die letztere Variante halte ich für die unwahrscheinlichste. Aber die anderen Varianten sind durchaus im Bereich des Denkmöglichen, inklusive einer Minderheitsregierung oder auch eben Neuwahlen. Also das ist, glaube ich, jetzt aber nicht unbedingt das Thema. Das Thema muss jetzt sein, alles daran zu setzen und sich zu bemühen, dass eine Koalition zustande kommt. Und das also auch, und das würde Österreich auf jeden Fall gut tun, dass manche Gräben, die da in den letzten Jahren aufgeschüttet worden sind, wieder zugefüllt werden. Ja? Gerade zwischen der Mitte-Links und Mitte-Rechtspartei.
Wir schauen uns gleich an, was Karl Nehammer sagt zu den Stolpersteinen, die es gibt, und die Sie beide natürlich erkennen zwischen diesen Parteien, die zu finden sind. Karl Nehammer gleich, wie er das schaffen will, ohne Steuererhöhungen auszukommen im neuen Budget. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause.
Bis gleich. Zurück nach der kurzen Pause und nach wie vor bei uns Impuls 24 Studio zu Gast Franz Fischler auf der Seite der ÖVP. Vielen Dank fürs Kommen noch einmal und Hans Niesel auf der Seite der SPÖ. Schön, ja, dass Sie da sind.
Wir haben gerade vorher mit Ihnen gesprochen, Herr Fischler. Was passiert, falls diese Dreier-Koalitionsvariante doch nicht klappt? Herr Niesel, was sehen Sie da für ein Szenario, wenn es sich wirklich nicht ausgehen sollte? Neuwahlen?
Also ich sehe nicht gleich Neuwahlen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Welche? Es hat schon in den 70er Jahren die Minderheitsregierung der Sozialdemokraten gegeben, die durchaus auch eine gewisse Zeit Bestand gehabt hat. Also das ist durchaus auch eine Variante, die man meiner Meinung nach ins Auge fassen könnte. Das andere ist ganz einfach, ja, das wären dann schlussendlich Neuwahlen wahrscheinlich. Ja, aber ich schließe auch nicht aus, dass irgendwann wieder Sebastian Kurz auftaucht und durchaus wieder, wenn ich seine Medienauftritte und seine Interviews mitverfolge und weiß, manche Gruppen, ich bin eigentlich ja nicht hier als Vertreter der SPÖ, sondern ich bin ja überparteilich im Sport tätig und habe mit sehr vielen Leuten aus der ÖVP, aus der SPÖ, aus der FPÖ und aus den Grünen eine sehr gute Gesprächsbasis, wo natürlich auch nicht nur über den Sport gesprochen wird, das sowieso, das in erster Linie, aber natürlich das eine oder andere Gespräch auch über die aktuelle Politik in den Bundesländern auf Bundesebene geführt wird. Und da gibt es durchaus auch in der ÖVP Befürworter, die auch wieder den Sebastian Kurz vorsehen.
Aber da haben Sie gesagt, das ist unwahrscheinlich. Befürworter gibt es schon nicht, aber man sollte nicht ganz vergessen, dass der Herr kurz in der Zwischenzeit kapiert hat, wie viel man in der Privatwirtschaft verdienen kann. Und daher, also glaube ich, sind seine Ambitionen, wieder in die Politik einzusteigen, wesentlich zurückgegangen.
Es sind ein bisschen zu viele Nulllohnrunden gewesen bei der Politik wahrscheinlich in letzter Zeit.
Aber die Einigkeit spielt bei vielen Menschen auch eine Rolle.
Kommen wir zu den großen Stolpersteinen, die Sie zwischendurch auch schon angesprochen haben. Das ist das Thema Steuern. Herr Fischler, die ÖVP beharrt darauf, es geht sich aus, es werden keine Steuern erhöht. Herr Nissl, die SPÖ schlägt sogar neue Steuern vor, Vermögens- oder Erbschaftssteuer. Irgendwer muss nachgeben.
Wer soll sein?
Also ich glaube, dass beide nachgeben müssen, weil das Loch in der Kasse ist einfach zu groß. Der Professor Bonin hat am Sonntag in der Pressestunde gesagt, grob gesprochen fehlen 5 Milliarden. Ja? Und die Frage ist, wo kommen diese 5 Milliarden her? Und da wird man auf beiden Seiten etwas unternehmen müssen, nämlich man wird ausgabenseitig tatsächlich, da hat, glaube ich, der Herr Bundeskanzler völlig recht, ausgabenseitig muss man also, glaube ich, wirklich genau Position für Position im Budget durchchecken und schauen, wo lässt sich da was einsparen. Und da gibt es ja auch Kandidaten dafür, nicht, wo man einsparen könnte. Das ist vor allem also dieses Geld, das da ausbezahlt wurde im Zusammenhang mit der Einführung der CO2-Steuer. Aber einnahmenseitig, ja, wird es also, glaube ich, doch auch eine gewisse Veränderung geben müssen. Und da ist also die Frage, wo kann man ansetzen, ohne dass man eine riesige neue Bürokratie aufbaut? Ja, wo kann man ansetzen, ohne dass man also einseitig wird und nur Teile der Gesellschaft einseitig belastet? Also da ist es wichtig, dass es zu einer gleichmäßigen Belastung kommt. Und das ist Gegenstand der Verhandlungen. Also da, glaube ich, müssen wir jetzt nicht heute den Verhandlungen vorgreifen.
Aber wird das vielleicht der Knackpunkt sein, weil die SPÖ möchte unbedingt diese Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern?
Ich bin nicht der große Freund von zusätzlichen Steuern. Ja, das ist durchaus, wie Sie sagen, Linie der SPÖ ist so. Im Burgenland leben über 70% der Menschen in Einfamilienhäusern und nicht in Wohnungen. In Wien ist es wahrscheinlich deutlich umgekehrt oder noch ärger. Also insofern eine Grundsteuererhöhung zum Beispiel würde sehr viele auch Einfamilienhausbesitzer betreffen. Also ich glaube, dass man durchaus, wenn es zu einer Koalition kommt, dann wird die Balance schon dort sein, dass man natürlich von den Ausgaben entsprechend zurückfahren muss und auf der anderen Seite, dass es moderate Steuererhöhungen in dem einen oder anderen Bereich auch gibt. Wie gesagt, ich bin nicht der Freund von Steuererhöhungen, das muss ich dazu sagen, aber es nur ein, also ausgabenseitig zu machen, wird wahrscheinlich zu wenig sein und ist nicht wahrscheinlich der Kompromiss, wo am Ende des Tages die Sozialdemokraten zustimmen werden.
Also da habe ich jetzt gar nicht so viele Unterschiede gehört zwischen Ihnen beiden persönlich. Hören wir uns noch ganz kurz an, weil Sie es angesprochen haben, was Karl Nehammer angesprochen hat, nämlich im Interview hat er gemeint, wie er denn diese Ausgaben reduzieren will mit 3 wesentlichen Punkten. Hören wir kurz rein.
Wir gehen sehr stark in Richtung Ausgabenbremse. Es ist aus unserer Sicht möglich, einen sparsameren Haushalt zu führen, indem man eben Zero-Based Budgeting betreibt. Es geht darum, dass man das Fördersystem umstellt, also dass man eben nicht nur jetzt immer direkt Förderungen gibt, die sehr budgetbelastend sind, sondern eben Garantien bzw. Steuergutschriften und auch die Zuwanderung ins Sozialsystem einschränkt.
Also 3 sind das 3 wesentliche Punkte, sagt der Zero-Based Budgeting, jedes Mal neu verhandeln das Budget und nicht einfach nur fortschreiben, damit kann man schon mal sehen, wie es aufgebaut ist. Fördersystem neu, Förderungen in Österreich, wir wissen, wo da eingeschnitten werden könnte oder wo es eben schwer ist und die Zuwanderung ins Sozialsystem begrenzen. Reicht das?
Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Welche Botschaft? Alle 3?
Na, alle 3. Also diese Förderungen, Transparenzdatenbank zu machen, ich glaube, das diskutieren wir seit 10 Jahren. Ich war selbst bei 3 Koalitionsgesprächen mit dabei, wo ähnliche Forderungen natürlich gestellt wurden, die dann schlussendlich nicht umgesetzt wurden. Ich bin schon dafür, dass man in diesen 3 Bereichen etwas macht. Das ist gar keine Frage. Und wenn man für den Klimabonus über 2 Milliarden Euro ausgibt und weniger über die Ökosteuer reinbringt, dann frage ich, ob das Ganze überhaupt sinnvoll war. Ja, mhm. Und warum man das, die Inflationsrate durchrauschen lässt, wo wir die höchste Inflationsrate in ganz Europa gehabt haben. Also insofern hätten wir uns da schon den Wirtschaftsstandort, das ist ja überhaupt jetzt das Wichtigste, die Stabilisierung des Wirtschaftsstandorts in Österreich. Wenn man 2 Jahre eine Rezession hat, was wir in der Republik noch nicht gehabt haben, dann kann ich zwar jetzt von Ausgabenreduzierung reden, bin ich dafür, unterstützt es. Ja, ich hoffe, dass umgesetzt wird. Aber auf der anderen Seite ist das Erste, wie kann ich den Wirtschaftsstandort Österreich attraktiv machen, dass die Arbeitslosigkeit nicht steigt, dass die Menschen Einkommen haben, dass der Export funktioniert. Denn nur alles, was ich wieder erwirtschafte und ein Wirtschaftswachstum habe, ich brauche ein Wirtschaftswachstum, um überhaupt das Sozialsystem, das Gesundheitssystem wieder auf Vordermann zu bringen. Wenn Sie heute 1,5 Jahre auf eine Hüftoperation warten müssen und 4 Monate auf eine MR-Untersuchung, dann sind das für mich ganz, ganz wesentliche Bereiche, wo ich sage, das muss verändert werden im Sinne der Bevölkerung. Wenn einer 40 Jahre ins System einzahlt und 1,5 Jahre auf die Operation warten muss und 4 Monate aufs MR warten muss, oder er zahlt halt privat, was sich nicht jeder leisten kann, ja, dann muss ich dort einmal ansetzen. Mhm. Ja. Natürlich das Budget konsolidieren, gar keine Frage, aber Wirtschaftswachstum, internationale Wettbewerbsfähigkeit, den Bildungsbereich, ja, also da muss man wirklich sagen, das sind Baustellen in allen Bereichen, die ganz, ganz enorm sind und wir müssen, und es wird dann noch viel schwieriger in den nächsten Jahren, denn alles, was jetzt Trump machen wird, nämlich den Druck auf die europäische Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit, das wird noch viel, viel ärger werden. Ja, als das bis jetzt der Fall war.
Wir brauchen eine Reaktion von Herrn Fischler.
Ja, also glaube ich, der dritte Faktor, über den wir eben noch nicht gesprochen haben, neben der einnahmen- und ausgabenseitigen Budgetsanierung, ist ja tatsächlich, dass ich also mehr Umsätze erzeuge, sprich, dass ich die Wirtschaft wieder besser zum Florieren bringen kann, weil das ja gleichzeitig auch bedeutet, dass mehr Steuereinnahmen in die Kasse fließen und das macht also dann die Sanierung auch leichter. Und darüber hinaus ist es auch der Schlüssel dafür, dass wir unseren Wohlstand erhalten können. Und da hat der Herr Niesel schon recht, da werden wir in der nächsten Zeit also einige Dinge gleichzeitig stemmen müssen, die alles andere als einfach sind, weil eines ist sicher, ja, die Amerikaner, im Übrigen, auch wenn die Frau Harris gewonnen hätte, wäre das nicht im Wesentlichen anders gewesen, die Amerikaner sind nicht mehr bereit, die Sicherheit Europas zu finanzieren. Das werden wir selber machen müssen und das ist teuer. Und da stehen wir auch erst am Anfang, da müssen wir erst Systeme entwickeln, da müssen wir erst herangehen, die Systeme kompatibel zu machen und vieles andere mehr. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und dann kommt noch dazu, wenn Sie also gerade letzte Woche nehmen, ja, beim Klimagipfel, beim Internationalen hat man immerhin, da haben zwar die Entwicklungsländer gesagt, das ist viel zu wenig, aber immerhin hat man pro Jahr 300 Milliarden zusätzlich beschlossen. Auch die müssen einmal zunächst aufgebracht werden, die muss jemand zahlen. Ja? Und so kommen da mehrere Dinge zusammen, die insgesamt den Rahmen der öffentlichen Ausgaben wesentlich enger setzen.
Ja, also Fakt ist, es ist eben nur ein gewisses Budget vorhanden und wir haben prinzipiell recht viele Schulden. Das heißt, es muss eingespart werden, haben wir ja gerade auch noch gehört von Karl Nehammer. Und jedes Ressort soll eben neu verhandeln müssen, ja, wieder.
Das Interessante ist ja, dass in dem Punkt die Amerikaner nicht ihrer Meinung wären, nicht? Weil die Amerikaner sind, was also Neuverschuldung anbetrifft, sehr, sehr locker. Mhm. Ja? Also die haben nicht die 3% Neuverschuldungsgrenze.
Aber Nehammer möchte eine Kostenbremse.
Aber Nehammer will das, beziehungsweise muss das machen, weil ansonsten riskiert Österreich, ein Verfahren bei der EU sich einzuhandeln. Genau. Es ist ja zurzeit sogar so, dass das bereits geprüft wird, dass man ein Budgetverfahren gegen Österreich einleitet. Also das macht die Sache noch schwieriger.
Ja. Jedenfalls, Sie auch als Präsident von der Sport Austria, fürchten Sie, dass eventuell da beim Budget eben auch eingespart werden könnte zukünftig, weil vielleicht oftmals die Wichtigkeit vom Sport hier nicht erkannt oder nicht erkannt werden möchte.
Eine Kürzung des Sportbudgets macht nur der, der den Sport nicht versteht und der nicht weiß, was der Sport leistet. Also insofern werden wir als Sport sehr geschlossen auftreten. Wer immer Sportminister wird, wer immer in der Regierung ist und wie immer die Koalition sein wird, haben wir gleiche Forderungen. Wir fordern auch einen Paradigmenwechsel vom Gesundheitsbereich. Man spricht immer wieder in Sonntagsreden, wir müssen weg von der Reparaturmedizin zur Prävention. Nur darüber reden ist gut, nur muss man es machen. Wir geben in Österreich 2,2% des Krankenanstaltenbudgets für Prävention aus. Die Deutschen geben 3,4% aus und die Skandinavier geben noch mehr aus für Prävention. Mit dem Ergebnis, dass die Schweden zum Beispiel so alt werden wie die Österreicher, aber ab 65 10 Jahre länger gesund sind. Und genau das kann das Ziel sein, dass ich sage, wir haben ein Problem mit den Krankenanstalten, wir haben ein Problem mit den OP-Terminen, wir haben ein Problem mit den Wartezeiten. Ja, wenn ich in Prävention investiere, in den Sport und in die Bewegung vom Kindergartenalter bis in das Senioren- und Pensionistenalter, dann kann ich gerade die Krankenanstaltenkosten reduzieren. Und das muss eigentlich jeder, der für das Gesundheitswesen verantwortlich ist, auch mitnehmen und sagen, ja, wir brauchen mehr Geld für die Prävention. Auch wenn es in Zeiten wie jetzt schwierig ist, mehr Geld zu bekommen, eine aktuelle Zahl vielleicht noch. Wir haben eine wissenschaftliche Untersuchung, dass die jetzigen sportlichen Aktivitäten dem Gesundheitssystem schon 530 Millionen Euro ersparen. Und wenn wir uns um 10% mehr bewegen, ersparen wir noch einmal 100 Millionen. Ja, das ist eine wissenschaftliche Studie von der Universität in Wien, wo das gegeben ist. Und mit diesen Fakten argumentieren wir. Der Sport ist nicht Selbstzweck und wir wollen uns da nicht profilieren. Aber der Sport dient wieder dem Menschen, um ganz einfach gesund zu bleiben. Wenn man immer wieder in den Zeitungen liest, ich glaube in den letzten Tagen war es wieder, dass die österreichischen Kinder übergewichtig sind, wenn sie zu wenig Bewegung machen, dann kann nur die tägliche Bewegungseinheit die Antwort sein.
Auch angesichts dessen, dass wir ja länger arbeiten werden in Zukunft eventuell.
Bitte?
Auch angesichts dessen, dass wir vielleicht länger arbeiten werden in Zukunft, ist es ja auch wichtig, dass man da noch weiterhin gesund ist.
Wir reden von Ganztagsschulen und dann habe ich 8 Stunden Unterricht und keine Bewegungseinheit für Kinder. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht kindadäquat, denn ein Kind möchte sich bewegen, ein Kind braucht die Bewegung und ich muss die Bewegung fördern.
Ganz kurze Reaktion noch von Herrn Fischler.
Ja. Also, das sind gut investierte Euro. Da kommt noch ein Faktor ins Spiel. Ja? Wenn man vom Gesundheitswesen oder vom Sport redet oder auch von den Schulen, dann sind das ja nicht ausschließliche Bundesaufgaben, sondern da kommen dann auch die Länder zum Zug. Und da eine bessere Abstimmung zwischen Bund und Ländern zu machen, wer für was Verantwortung tragen soll. Denn das Schlechteste, was man machen kann, ist, glaube ich, dass man also einfach eine gemischte Verantwortung macht und nicht klar zuordnet, wer für was aufkommen muss. Also da, glaube ich, ist auch ein Feld, das beackert werden muss im Zusammenhang mit den Regierungsverhandlungen. Und man darf gespannt sein, ob man da, weil da redet man ja auch schon seit Jahrzehnten darüber, ob man da einen Fortschritt zustande bringt. Denn vorläufig ist es ja leider so, dass die Länder zwar eine lange Liste geschrieben haben, was sie alles zusätzlich vom Bund gerne hätten, ja, aber nicht eine Liste darüber geschrieben haben, wie viel Finanzierungsbeiträge sie bereit sind, dafür zu leisten.
Herr Fischler, da habe ich gerade was in der Schublade gefunden. Ich glaube, das ist die Bundesstaatsreform, die schon lange dort abliegt und angegangen werden muss.
Österreich-Konvent.
Ja, richtig. Gab's mal. Vielen Dank, Hans Nissl. Vielen Dank,
gerne.
Hans Fischler.
Bitte.
Und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Uns beide gibt es dann morgen wieder zu sehen, ab 20 Uhr auf Puls 24. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten. Und jetzt noch einen schönen Abend.
Und ein wild umstritten mit Werner Secker. Bleiben Sie dran.